herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe eures Lieblings-Harry Potter-Podcasts. Radio Ravenclaw mit mir, Mandy, und
mit mir, Robin.
Einen wunderschönen Montag wünsche ich dir.
Einen wunderschönen Montag. Es ist immer noch komisch für mich, dass wir das, weil wir nehmen das immer natürlich vorher auf, das ist ja kein Livestreaming, was wir hier betreiben, dass du dann Montag sagst und ich denke mir so, nein, wir haben heute Samstag.
Du kannst doch nicht einfach mal eine Deckung so auffliegen lassen.
Naja, genau, wir sind live am Montagmorgen, wann auch immer ihr auf Play gedrückt habt,
seid ganz genau,
in euren Ohren. Bereit zum Senden. Wie geht's dir?
Mir geht's gut. Aber apropos live, wir hatten gestern auch wieder einen schönen, beziehungsweise wenn ihr das hört, am Freitag wieder einen sehr schönen Livestream. Wir haben angefangen, Harry Potter und der Gefangene von Azkaban, passend zum Buch, was wir gerade lesen, als PC-Spiel zu spielen.
Und da sind schon viele Elemente drin, die wir schon drin haben. Und die sind, glaube ich, wir sind noch nicht thematisch weiter als jetzt.
Doch.
Klar. Nee, wir waren noch nicht in Hogsmeade.
Ja, aber das ist irgendwie verdreht, weil jetzt haben wir ja schon.
Das kommt noch.
Haben gerade die Dementoren, also die Irrwicht-Stunde gehabt. Und das Spiel hatten wir.
Ja, es ist ein bisschen verdreht, weil Harry jetzt schon lernt. Ah, da kommen wir gleich zu. Ja. Er lernt jetzt schon, mit den Dementoren umzugehen, wobei er hier schon in Hogsmeade war. Und im Buch und im Film ist ja auch noch mal anders. Von daher
ein bisschen verdreht. Die Handlung ist ein bisschen anders im Spiel. Aber falls ihr das nachschauen könnt, die Videos von dem Stream kommen diesmal auch auf YouTube. Nicht wie bei der Kammer des Schreckens, was nicht aufgenommen wurde.
Wir haben die geheime Funktion gefunden, wo man tatsächlich das Archivieren noch anschalten kann, was nicht standardmäßig drin ist bei Twitch. Was mir natürlich dann leid tut, weil ich dachte, das wäre halt standardmäßig drin.
Ja.
Aber wir reden nicht über Twitch und über das Livestream, sondern über welches Kapitel?
Wir reden diese Folge über die Karte des Rumtreibers.
Was haben wir denn bisher alles erlebt?
Ich bin sehr gespannt. Letztes Mal im Kapitel hatten wir eine bittere Niederlage erlebt. Und zwar gab es das lang ersehnte Spiel von Gryffindor gegen Slytherin, wobei Slytherin aber nicht gespielt hat, weil es so geregnet hat. Mhm. Und deswegen war das Spiel gegen die Hufflepuffs. Und es war in Strömen am Regnen, es war ganz furchtbares Wetter. Und zum allem Überdruss kamen auch noch Dementoren dazu, die Harry vom Besen genietet haben. Mhm. Und somit haben sie das Spiel verloren. Und Harrys Besen hat den Weg in die peitschende Weide gefunden. Und dementsprechend ist auch sein Besen kein Besen mehr.
Genau, sondern noch ein bisschen Altholz.
Genau. Und er wacht quasi im Krankenflügel auf und ist von seinem Team umgeben. Und da knüpfen wir jetzt beim aktuellen Kapitel wieder an.
Genau. Die Karte des Rumtreibers beginnt, indem wir immer noch Harry im Krankenflügel haben und Madame Pomfrey ihn ein bisschen gesund peppelt. Er ist deprimiert natürlich über die Tatsache, dass Gryffindor verloren hat, seine erste Niederlage, aber eben auch, dass er so empfänglich für die Dementoren ist. Er wird daraufhin, dann, nachdem ein paar Leute ihn besucht haben und so weiter und so fort, wird er entlassen und muss sich dann der Häme von Malfoy in verschiedenen Zaubertrankstunden und andere gemeinsamen Stunden quasi herreiten oder aushalten. Dann ist es quasi schon so, dass er, also alle machen sich bereit, um vorweihnachtlich nach Hogsmeade zu gehen, der zweite Besuch in Hogsmeade. Und Harry hat sich dann deprimiert das Buch von Wood genommen, was ihn über Zauberbesen quasi aufklärt, weil er muss jetzt einen neuen holen. Sein Alter beim Quidditch-Training funktioniert nicht so ganz. Vorher, bevor dann die ganze Bande nach Hogsmeade geht, trifft er noch auf Professor Lupin, mit dem er so einen kleinen Plausch hält, der er zum einen wieder da ist, nach der Verteidigung gegen die dunkle Künstestunde von Snape. Diese ganze Häme und den ganzen Spott von den Schülern aufnimmt und sagt, okay, wir reden darüber, aber auch im Nachhinein mit Harry eben darüber redet, dass er ihn eventuell trainieren könnte.
Sven muss sich gerade kratzen, das ist enorm wichtig. Take your time, buddy.
Wir haben ja keine Aufnahme oder so.
Ja, kratz nochmal nach.
Dass er Harry eventuell unterrichten wollte, Dementoren abzuwenden. Wie wir ja schon wissen, mit einem sehr signifikanten und wichtigen Zauber in Zukunft. Und Harry freut sich auf jeden Fall, er hat ein bisschen Zuversicht erwischt und ist dann mit leicht positiven Gefühlen, kann er seine Freunde entlassen nach Hogsmeade. Aber dann kommt es noch besser. Und zwar Fred und George luken hinter einer. Alter. Fred und George luken hinter der Statue einer buckligen alten Dame hervor und sagen: Psst, Harry! Und überreichen ihm die namensgebende Karte des Rumtreibers, die von Mooney, Tatze, Wurmschwanz und Krone, den vier Charakteren, die wir später noch begegnen werden, geschaffen wurden und eine Karte von Hogwarts beinhaltet, auf der man Fußtapsen bzw. Tintenrepräsentationen von den verschiedenen Bewohnern bzw. Beläufern von Hogwarts sieht und halt auch eben eine ganze Menge Geheimgänge, die Harry nutzen kann, um selbst nach Hogsmeade zu gehen. Das tut er dann auch direkt ohne Umhang, ohne Tarnumhang, selbst ohne Reisemantel. Mhm. Geht er in das verschneite Hogsmeade durch einen stundenlangen unterirdischen Gang in den Honigtopf, den Süßigkeitenladen von Hogsmeade, trifft dort auf Ron und Hermine, die fasziniert sind, dass er überhaupt da ist. Sie gehen raus in den Sturm, denken, es ist ein bisschen sehr kalt gerade, gehen in die drei Besen, um sich ein Butterbier zu nehmen. Ironischerweise fällt da niemanden Harrys Anwesenheit auf, aber darüber können wir vielleicht später noch reden.
Ja.
Aber dann kommt es noch schlimmer, und zwar direkt neben ihnen an den Tisch nehmen Professor McGonagall, Professor Flitwick, Hagrid und Cornelius Fudge Platz und reden mit Madame Rosmerta, der Barkeeperin oder der Besitzerin von den drei Besen, über die Vergangenheit von Black, Potter, Wurmschwanz und so weiter. Also nicht Wurmschwanz, aber Peter Pettigrew.
Mhm.
Und das revealed ein paar krasse Geheimnisse. Zum einen waren Potter, also James Potter und Black eng befreundet. Sie waren quasi unzertrennlich, so ein bisschen wie Fred und George Weasley jetzt. Und die beiden sind Zwillinge. Zum zweiten hat, wie soll ich jetzt sagen? Okay, es gibt diesen.
Da können wir ja gleich auch noch drauf eingehen.
Aber ich will einmal kurz factmäßig, was alles beschrieben wurde. Und zwar, sie haben den Fidelius-Zauber gewirkt, das ein Zauber ist, wo alle Leute das vergessen, bis auf der Geheimniswahrer, also um ein Geheimnis zu bewahren. Und das ist dann auch in Realität so. Also sie haben den Aufenthaltsort von den Potters geheim gehalten mit dem Geheimniswahrer Sirius Black. Und außer Sirius Black konnte auch niemand die Potters finden, beziehungsweise wissen, wo er oder wo sie sind. Und dieses Geheimnis wird nämlich nur öffentlich, wenn der Geheimniswahrer quasi das ausplappert, kurz darauf erfährt Voldemort von dem Geheimniswahrer, wo die Potters sind, und er geht weiter, die Potters zu töten. Außerdem erfahren wir noch, dass Hagrid, das fliegende Moped, was er im ersten Teil hat, von Black dann bekommen hat. Und um die ganzen Tatsachen und dass Peter Pettigrew mit unter den 13 Toten waren, erfährt so die Bande unter dem Tisch versteckt neben den Labernen. Und sie sind schockiert und schauen Harry an. Und dann endet das Kapitel. Fangen wir wieder am Anfang an. Oder wollen wir direkt einsteigen mit der Karte des Rumtreibers?
Ich würde erstmal vorschlagen, dass wir beim Anfang anfangen. Also du hast ja jetzt auch schon gesagt, dass der Nimbus 2000 ist dead. Mhm. Der Besen, den werden wir nie wieder sehen. Und Harry muss sich damit beschäftigen, einen neuen zu kaufen, denke ich mal, dass er das macht oder machen möchte. Und Harry weiß mittlerweile auch, dass die Schreie, die er hört, wenn er ohnmächtig wird, seine Mutter sind.
Ja.
Ist. Und das fand ich krass, dass er das jetzt schon weiß, weil ja. Er eigentlich nicht wirklich Erinnerungen als Baby hat.
Aber ich glaube, vom Kontext her kann man sich das schon erdenken.
Ja.
Also, wie alt war Harry, als Voldemort ihn umbringen wollte? Weiß man das?
Ich sag hier gar nichts mehr in diesem Podcast, ohne das nicht vorher zu recherchieren.
Aber hätte ja sein können, dass sein
also nicht sehr alt, vielleicht, keine Ahnung, eins.
Okay. Also nicht so, dass er schon ein Gedächtnis oder sowas haben könnte.
Nee, also er war jetzt nicht 6 Jahre alt.
Okay, also hätte ja sein können, dass er irgendwie unterbewusstmäßig Sachen schon gespeichert hätte, wenn er so 3, 4 gewesen wäre, wo das Gehirn sich anschaltet bei Babys. Aber
wie so ein Schalter. Klick. You can think now.
Ja, wirklich. Aber ja, ich schätze mal, das ergibt sich halt einfach durch den Dialog. Also, was sagt er da? Er sagt ja hier, stirb du dummes Mädchen oder tritt beiseite, gib mir den Jungen. Und warum sollte das halt irgendwas anderes sein, außer quasi die Erinnerung daran, wie Harrys Mom gestorben ist.
Ja, aber es könnte ja auch theoretisch jemand anders sein, das weiß man ja nicht.
Aber genau, aber er hört die Stimme, nicht Harry, bitte nicht Harry, geh zur Seite, dummes Mädchen, geh weg. Nicht Harry, bitte nicht, nimm mich, töte mich an seiner Stelle. Und so ein bisschen ist das ja auch ähnlich, wie als Harry, er hat es ja erfahren, wie Voldemort ihn versucht hat umzubringen. Und das war ja quasi dieser Punkt, dass sich Lily quasi vor ihn geworfen wurde, und Dumbledore hat ihm am Ende des ersten Teils gesagt, dass er eigentlich nur durch die Kraft der Liebe quasi geschützt werden konnte und dass das mächtiger ist als jeder andere Zauber.
Ja.
Ja.
Gut. Dann ist Lupin wieder zurück. Und ich wollte euch jetzt gerade eigentlich vorlesen, was ein Hinkpunk ist. Mhm. Es steht aber nicht im Fantastische Tierwesen-Buch.
Oh, ernsthaft?
Ja, also ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut. Und wir finden hier den Hippocampus und den Hippogreif unter H. Und das und den Horklump. Aber vielleicht ist es auch eine Unterordnung. Aber ich dachte, ich habe mich da jetzt drauf verlassen. Aber
ja, ich hätte auch gedacht, deswegen habe ich das Buch hier beiseite gelegt. Aber anscheinend gehört das zu den dunklen Geschöpfen und nicht zu den magischen Tierwesen.
Ja, vielleicht. Vielleicht ist es kein Tier, das kann gut sein.
Genau, eine andere Kategorierung. Aber du sagst es schon richtig, Lupin ist wieder da. Und wir haben sehr eindeutig Anzeichen darauf, dass er ein Werwolf ist. Zum einen ist er argwöhnisch der Tatsache, dass Snape ihnen Werwölfen beigebracht hat und sieht sehr, sehr geschafft aus.
Ja.
Also noch mehr geschafft als vorher. Mhm. Wie lange glaubst du, ist das her, dass er sich vom Werwolf zurückverwandelt hat, bis zu dem Zeitpunkt, dass er jetzt die Unterrichtsstunde hat?
Nicht sonderlich lange, glaube ich.
Ja, aber meinst du so einen Tag vorher oder so, weil er noch so mitgenommen ist?
Das ist richtig. Nee, einen Tag vorher. Das ist ja die Frage, haben die Fächer alle jeden Tag immer? Weil wenn die jetzt einmal die Woche Verteidigung gegen die dunklen Künste haben, was ich jetzt nicht glaube, ich glaube, die haben es häufiger, dann wäre es ja eine Woche her.
Das stimmt, ja.
Weil sie hatten ja Vertretung bei Snape. Aber ich glaube, nicht lange, vielleicht so 1, 2, 3 Tage.
Ja.
Aber ich glaube, er sieht halt durchschnittlich einfach so aus, weil einmal im Monat, also jede Frau, die du fragen wirst, geht schneller vorbei, als man denkt. Und dann ist schon wieder Zeit, ist dieser Monat halt schon wieder vorbei und du denkst dir so, ja, man hat sich irgendwie noch gar nicht richtig erholt.
Ja, okay, das kann ich nachvollziehen. Aber er mutmaßt natürlich so ein bisschen schon, dass Snape ihn da auffliegen lassen möchte. Also glaubst du, er mutmaßt das oder glaubst du, er ist einfach?
Nee, das glaube ich nicht.
Okay.
Also ich glaube halt einfach, dass Lupin so denkt, ja, ihr müsst den Aufsatz jetzt nicht schreiben und wir machen jetzt im Unterricht auch weiter. Also ich glaube nicht, dass er sich danach noch mit Snape gestritten hat, weil Lupin ist auch ein sehr ruhiger Typ.
Sehr versöhnlich,
ja. Ja, sehr versöhnlich. Und ich glaube auch letztendlich nicht, dass Snape ihn verraten wollte. Das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass er vielleicht auch einfach die Gefahr den Schülern beibringen wollte, falls mal was passiert. Aber ich meine, wir kommen ja auch später noch dazu, dass Lupin sich ja auch in seiner Schulzeit regelmäßig als zum Werwolf verwandelt hat und das hat da crazy, ja auch niemanden verletzt.
Ja, das stimmt. Ja, das erwähnt er so am Rand im Nachgespräch mit Harry, richtig?
Ja, also er spricht halt über die Peitschende Weide, als er das One-on-One-Gespräch mit Harry hat. Und die Peitschende Weide wurde ja damals für Lupin gepflanzt. Mhm. Also, dass er sich quasi zur Heulenden Hütte, weil da gibt es einen Geheimgang zur Heulenden Hütte, dass er sich an Vollmond dahin aufmachen konnte und da seine Verwandlung stattfinden konnte, ohne dass er halt andere SchülerInnen verletzt und ohne dass andere SchülerInnen zu neugierig sind und dann diese zur heulenden Hütte gehen. Und ich fand's witzig. Meinst du, die heulende Hütte hat ihren Namen daher, dass Lupin damals da geheult hat als Werwolf?
Also, ich glaube schon. Also ich glaube, das ist halt, also es würde halt, also alles andere wäre ein riesengroßer Zufall.
Ja, das
also
stimmt.
Also das, wo der Werwolf sich zurückzieht, dass das die heulende Hütte ist, das ist schon, wo ich denke, okay, ja, das sehe ich auch, wie sich da die Legendenbildung so hat, dass manchmal halt an Vollmond da geheult wird und die denken irgendwie ein Vollmondmörder.
So Wind oder so könnte man auch denken, je nachdem, wie es sich anhört, so heulender Wind. Ja. Aber ich finde es auch krass, weil das Lupin in Hogwarts aufgenommen werden konnte, ging nur dadurch. Also sonst wäre er nicht an Hogwarts angenommen worden. Und was wäre dann passiert?
Vor allen Dingen, Moment, also das Problem ist halt, weiß Dumbledore von allen Geheimgängen und weiß er dann auch von dem Geheimgang unter der
Ich glaube, der Geheimgang zur Heulenden Hütte wurde speziell dafür gebaut. Also ich weiß nicht, ob er von allen, ob er alle kennt, aber auf jeden Fall der wurde speziell gebaut und deswegen kennt Dumbledore den auch. Aber ich fand es halt schön, wie sehr Dumbledore sich darum bemüht hat, dass Lupin an der Schule unterrichtet werden kann. Und dass es halt ein Safe-Out gibt von dem Baum. Und zwar brauchst du nur bestimmte Wurzelknoten zu drücken und dann beruhigt sich die peitschende Weide.
Oh, weißt du, woran mich das erinnert? An den Anfang von dem zweiten Kammer des Schreckens, also von Harry Potter und der Kammer des Schreckens für den PC, wo wir am Anfang Ron aus der peitschenden Weide befreien. Und da es auch Druckpunkte gibt, den wir mit Flipendo berühren, damit sie quasi loslässt. Also ich glaube nicht, dass das der Gedanke schon damals war, als sie das Spiel programmiert haben. Aber irgendwie dann doch interessant, dass es dann tatsächlich so Safe Points gibt, wo man dann die Pflanze quasi beruhigen kann.
Ja. Das stimmt. Aber ich fand es auch sehr interessant, jetzt bei dem Gespräch mit zwischen Harry und Lupin. Er erzählt noch ein bisschen mehr über Dementoren. Wir erfahren, wie Dementoren funktionieren und was Azkaban genau ist.
Ja.
Dass halt Azkaban dieses einsame Gefängnis auf einer Insel ist, umgeben vom Meer, wobei aber Mauern und Wasser gar nicht gebraucht werden würde,
ja,
theoretisch, weil Dementoren halt da sind. Und in einem Satz sagt er, sagt Lupin, dass die Dementoren einem die Seele aussaugen, bis sie so ähnlich sind wie man wie sie selbst. Und dann muss ich an deine Theorie denken, dass Dementoren halt eigentlich die Menschen sind, die früher noch Leben hatten.
Das muss ich auch dran denken. Und vor allen Dingen, ich muss auch mal sagen, also der Kontext und dieses Podcast ist ja quasi, dass wir, die jetzt nicht jedes Jahr diese Bücherserie einmal durchgelesen haben, nochmal uns diese Bücher widmen und deswegen viele Details, die vielleicht nur schemenhaft in unserem Kopf sind.
Oder auch falsch.
Oder auch falsch, aber die halt irgendwo begründet sind. Und wir haben, glaube ich, letzten Podcast noch über die über Azkaban geredet und über wie die Leute da gehalten werden. Und haben eigentlich mehr oder weniger genau das gesagt, was quasi in den Büchern stattfindet. Und das war für mich so ein krasser Aha-Moment, weil ich manchmal weiß ich Dinge, aber ich weiß nicht, woher ich sie weiß.
Ja,
und das ist halt dann so ein Punkt, genau wahrscheinlich wie diese Theorie, dass Dementoren zombie-mäßig sich weiterpflanzen. Was ja auch falsch ist, wie dann nachher rauskommt. Aber wahrscheinlich von dem Satz irgendwie herkommt, weil ich den damals als Kind jede Woche das gesamte Hörbuch auf Kassette gehört habe.
Ja, aber es ist jetzt halt vielleicht bei uns beiden auch schon so 10, 15 Jahre her.
Total, total.
Und deswegen ist es so ein bisschen wie das erste Mal lesen, aber man weiß die Grundidee
genau.
und die Spoiler quasi.
Es gibt, man hat viel mehr ein Auge für, genauso wie wir zum Beispiel die Marvel-Filme durchgeguckt haben und jetzt immer mehr so einen Blick darauf haben, ah, okay, da ist eine Verbindung zu dem anderen Film, weil wir kennen den anderen Film schon und das passiert dann später.
Ja.
Wir haben jetzt so ein analytischeres Auge auf diese Zusammenhänge einfach.
Das stimmt.
Und das finde ich aber auch sehr interessant, ist mir auch aufgefallen.
Aber wie ja auch deine Theorie so ein bisschen widerlegt wurde, weil Dementoren ja Eier legen.
Ich meine, es wäre so schön, wenn sie sich einfach durch, wenn quasi ausgesaugte Seelen zu Dementoren werden und es wäre einfach so eine schöne Analogie und es hätte so viel Sinn gemacht, aber nein, sie legen Eier.
Ja,
sie legen Eier und sind magische Wesen.
Aber was ich auch krass fand, ist, dass Dementoren Zauberkräfte rauben. Also Leute können weniger zaubern, umso mehr Zeit sie mit Dementoren verbringen.
Hast du das so interpretiert?
Das steht da.
Okay, weil also ich hab das so aufgenommen, als ob das quasi mehr so metaphorisch ist, von wegen, dass die Zauberer keinen Willen haben, sich zu wehren. Und gerade für Expelliarmus, es geht ja um die Verteidigung gegen die Dementoren.
Du meinst Expecto Patronum.
Expecto Patronum.
Expelliarmus, kurz entwaffnet den Dementor.
Kurz der Kopf abgefallen.
Easy peasy.
Genau, Expecto Patronum. Wo du ja Glücksgefühle brauchst, um das halt zu zaubern. Ich habe das halt so verstanden, dass die Insassen von Azkaban halt sich nicht wehren, weil sie keine Glücksgefühle fassen könnten. Wieder quasi das, was du
ja,
letzte
das,
Woche
das,
gesagt hast.
Genau, das ist auch so.
Ja.
Aber umso mehr Zeit, umso mehr, also so habe ich das interpretiert und verstanden, dass auch tatsächlich auch Zauberkräfte
das wäre krass.
Gezogen werden.
Das wäre so krass.
Aber ich glaube, es ist halt ein Zusammenspiel. Aber ich fand es auch, weil später erzählt ja auch noch Fudge, dass Sirius einfach komplett normal in Azkaban war. Und die meisten Inhaftierten wackeln halt so mit dem Kopf nach vorne, nach hinten.
Ja, sind wahnsinnig geworden.
Ja, genau, sind wahnsinnig und murmeln so vor sich hin. Und er ist halt so, ja, kann ich mal das Kreuzworträtsel dann im Tagespropheten machen? Sind sie fertig damit? Kann ich das vielleicht ausleihen?
Ja.
Also er ist so komplett normal. Und da würde ich auch gerne wissen,
warum?
Ja.
Ich habe auch meine Theorien, aber da kommen wir dann gleich zu, wenn wir bei der bei einer sehr komischen Szene sind, wie ich finde.
Ja, total. Aber erst kommen wir zu der fröhlichen Begegnung mit Fred und George, die beiden uns die Karte des Rumtreibers geben. Mhm. Und fandst du es auch merkwürdig, dass, also sie erklären dann, was die Karte des Rumtreibers ist. Ich meine, jeder kennt die Karte des Rumtreibers. Man sieht das, die Umrisse vom Schloss, die verschiedenen Etagen und die Leute, die gerade durch die Gänge laufen. Und man sieht halt auch die Geheimgänge, die Filch halt nicht kennt.
Mhm.
Und Fred und George haben damit natürlich dann auch Erfahrungen, welche er kennt und welche nicht.
Mhm.
Und sie geben die an Harry weiter, damit er halt nach Hogsmeade gehen kann.
Ja.
Und kann einen direkten Weg zum Honigtopf nehmen. Und sie öffnen die Karte, zeigen ihm alles. Und wenn sie sie schließen, sagen sie Unheil angerichtet.
Mhm.
Aber eigentlich sagen sie doch Missetat begangen.
Das sagen sie im Film.
Ja.
Das ist halt
aber Missetat begangen hört. Also wo war da die Entscheidung? Weil es ist beides, finde ich. eine umgängliche Beschreibung für okay, ciao, ich bin fertig?
Also ich glaube, es ist so ein ganz plumpes Ding, dass einfach an zwei unterschiedlichen Übersetzungen, also zwei unterschiedliche Übersetzer gearbeitet haben, ohne miteinander gesprochen zu haben.
Ja, wahrscheinlich.
Also im Sinne von, als man den Buchtext hatte, und wahrscheinlich ist es im Englischen dasselbe. Ich weiß nicht, wie es im Englischen heißt. Ja. Ich habe die Filme nie, glaube ich, auf Englisch gesehen.
Ja, warte, ich weiß das.
Work done oder sowas?
Nein.
Jedenfalls glaube ich halt, dass der eine Übersetzer halt gesagt, okay, Missetat begangen klingt magischer, und der andere sagt, Unheil
solemnly
angerichtet.
Solemnly swear that I'm up to no good.
Bringing trouble in your neighborhood.
Solemnly swear that I'm up to no good. Das ist das Öffnen, glaube
ja,
ich.
Ja, genau. Ich schwöre feierlich, dass ich ein Tu-nicht-gut bin.
Nein, ich schwöre feierlich, ich bin ein Tu-nicht-gut.
Ist das denn gleich? Jetzt bin ich komplett verwirrt. Ja, auf jeden Fall fand ich das auch krass, vor allen Dingen, wie haben sie das herausgefunden? Weil sie klauen das ja ihrer eigenen Erzählung nach von Filch aus einer Schublade, die ich sehr bezeichnend fand, mit gefährlich und, beschlagnahmt und gemeingefährlich.
Ja.
Was schon mal, das ist ja quasi die Schublade, die Fred und George am magischsten angezogen hätte. So, oh, gefährliches Zeug.
Gefährliches Zeug.
Und dass halt da einfach quasi diese Karte drin ist. Und ich meine, meine Theorie wäre, wie sie darauf gekommen sind, ist, dass sie es einfach viel ausprobiert haben. Und die Karte antwortet
vielleicht
ja.
Vielleicht haben sie es auch irgendwann gesagt bekommen.
Aber von wem? Sie hatten ja nie wirklich Kontakt mit einer der vier Schöpfer.
Ja, ich habe auch gerade überlegt, vielleicht von Arthur oder so. Aber der hat ihnen das Teil doch auch abgenommen.
Aber meine Theorie ist halt quasi, dass weil Snape ja auch das irgendwann später beschlagnahmt und dann offenbare dein Geheimnis.
Mhm.
Und dann redet die Karte ja zurück.
Mhm.
Und ich glaube, wenn die Karte irgendwie was spürt im Sinne von, da will jemand legitim, sag ich mal, Unrat anrichten, dass dann halt einfach irgendwann so Hinweise kommen, wie so, bist du ein Tu-nicht-gut? Und dann so, ja, ich bin ein Tu-nicht-gut. Und dann schwörst du es feierlich. Und dann öffnet sich das irgendwann im Laufe der Zeit, wenn du es halt immer wieder probierst. Und ich glaube, halt mit genug Wissensdrang, beziehungsweise, wie soll man sagen, Wissbegierde, was so magische Artikel angeht, kommt man, glaube ich, irgendwann darauf, dass man diesen Schwur spricht oder man einigt sich mit der Karte auf dem Schwur. Ich fände es halt interessanter, wenn dieser Missing Link, der ist ja irgendwie in der Geschichte bei der Erzählung von Fred und George war, wenn der noch ein bisschen ausgereifter würde. Weil im Endeffekt, sie klauen das Ding und haben es halt irgendwann herausgefunden, aber Filch hat es nie herausgefunden. Und ja, jetzt hast du den Spruch.
Im Englischen sagen die, I solemnly swear that I'm up to no good, und dann mischief managed.
Mischief managed, okay.
Ja, und es ist auch ein sehr bekanntes Tattoo-Vorlage für Harry Potter, deswegen. Aber ich fand generell, es gab sehr viele krasse Details, und vor allen Dingen, wer auch die Karte mal besessen hat, so allgemein.
Mhm.
Und zwar auch Mundungus Fletcher, der ja komische Falscher war, der gestorben ist auf dem. Nee, der wegen dem ist Lupin. Oh Gott, mein Kopf. Wegen dem ist Mad-Eye Moody gestorben, auf dieser Flucht. Dieser Falscher, weißt du?
Ach, das war ein Todesser, oder nicht?
Nein, der war kein Todesser. Der war halt so ein Weichei, der halt irgendwie immer.
Aber der war auf der dunklen Seite, wollte ich sagen.
Nee, ich glaube, der war auf keiner Seite. Der wollte einfach nur seinen eigenen Arsch retten.
Okay.
So im weitesten Sinne.
Aber das macht ja auch Sinn, weil, okay, jetzt kommen wir zu einem weirden Punkt. Und zwar der auch in Kontrast steht zu den Filmen, und zwar den Alter von der Generation Snape, James Potter, Black, Wurmschwanz und so weiter. Weil im Film sind sie ja so Ende oder sagen wir mal Mitte 30 bis Anfang 40, so in dem Dreh. Im Buch, beziehungsweise damit die Geschichte irgendwie Sinn macht, Lily und James Potter sind ja gestorben mit so Mitte 20.
Ja.
Das heißt, Lupin ist auch so, ja, wie alt wird er denn jetzt sein? Ende 20,
ja,
so um den
Anfang
Dreh.
Anfang 30 vielleicht.
Anfang 30, das heißt relativ jung. Das heißt aber auch, dass gleichzeitig nicht so viele Generationen zwischen der Schulzeit, zwischen James Potter und Harry Potter quasi waren. Also es müsste ja dann wirklich nur so eine Handvoll gewesen sein.
Ja, ich habe letztens mal irgendwie so eine Timeline gesehen, dass von den Jahren her, dass es gar keinen Sinn macht.
Ja.
Oder gibt. Aber kleine Fun Facts.
Mhm.
Und zwar die Kreation der Karte hat 1974 angefangen und hat bis 1975, also zwischen 75 und 78 gedauert.
Mhm.
Und das fand ich halt irgendwie krass.
Aber wer hat die denn, also von
den Vieren.
Okay.
Ja, also die vier haben die quasi gemacht. Und die der Zauberspruch, der diese Karte beschützt,
ja,
ist der Homunculus Charm.
Homunculus Charm?
Ja.
Also Homunculus sind ja, soweit ich weiß, Golem-ähnliche magische Geschöpfe.
Ja.
Die man auch beschwören kann, die es auch in anderen Fantasy-Lektüren gibt. Es gibt auch, oder Homunculus sind zum Beispiel in, weiß nicht, Fullmetal Alchemist so ein sehr großes Thema. Sind quasi nicht lebende magische Körper, wenn ich das so sehe. Und wir haben ja auch noch diesen kleinen Hinweis, von den Harry mal vor langer Zeit von Mr. Weasley gehört hat, von wegen traue nichts, was denkt, wo du aber nicht weißt, woher die Gedanken kommen. Und das würde ja schon, also sie beleben ja quasi wirklich diese Karte dann mit diesem Zauber, wo dann wieder die Referenz an Homunculus dann irgendwo Sinn macht, finde ich.
Ja, ich kenne das Wort nicht.
Okay.
Also ich habe das gerade das erste Mal gelesen, aber ich habe auch also es gibt noch irgendwie so eine Sidequest-Geschichte von einer Patricia Rakepick und ihrem Bruder Jacob, die auch mal versucht haben, die Karte zu bekommen, als sie bei Filch danach gesucht haben. Mhm. Und wenn ich das richtig lese, war sie auch mal irgendwie, also sie war Studentin in Hogwarts, aber ich weiß noch gar nicht, also es steht nicht wirklich. Vor allen Dingen im Deutschen, wenn man im Deutschen nach der Karte sucht, findet man nicht wirklich weitere Infos. Aber im Englischen gibt es dazu halt irgendwie noch so eine richtig krasse, weitergehende Geschichte. Mhm. Und also es lohnt sich auf jeden Fall, die mal anzuschauen. Es ist auf jeden Fall ein Artefakt, was auch versucht wurde, von Voldemort zu bekommen, beziehungsweise von der dunklen Seite.
Ja.
Weil es ist ja schon ein mächtiges Artefakt, auf jeden Fall.
Es ist schon mächtig.
Und es macht schon Sinn. Ich meine, wenn du jemanden suchst, der Schüler in Hogwarts ist, was Harry ist. Also es sagt Lupin ja auch selber später, dass, stell dir mal vor, Sirius Black hätte das in die Hände bekommen, der hätte dich ja instant gekillt.
Ja, das stimmt schon. Also, ja, es stimmt, es ist schon ein magischeres Ding so, aber ich finde es halt einfach krass, dass es das überhaupt gibt. Also es ist halt wirklich so eine, und vor allen Dingen gibt es das zum Beispiel fürs Zaubereiministerium, könnte man da auch sowas anschaffen?
Ich glaube nicht, also es war ja, glaube ich, einfach nur so ein Gadget, was die vier erfunden haben, um halt Scheiße zu bauen.
Ja, klar.
Also das war reiner Spaß und ich finde auch, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber die Marauders, also die vier Freunde, die Rumtreiber im Deutschen, da gibt es auch eine richtig, richtig krass groß bekannte Fanfiction zu. Oh. Die heißt All the Young Dudes, weil sich super viele Fans von Harry Potter ja auch die Vorgeschichte wünschen. Genau diese von Sirius, Lupin, James und Peter. Mhm. Halt diese Zeit in Hogwarts. Und dazu gibt's, kannst du dir mittlerweile auch als Bücher drucken lassen. Krass. Aber es ist halt eine Fanfiction.
Ja.
Und ich wollte die immer mal lesen. Und sie steht auch sehr weit oben auf meinem TBR. Aber
To be read,
ja. Aber ich habe es noch nicht geschafft. Also, falls ihr auch Interesse daran habt, mehr darüber zu erfahren, ist kein offizielles Buch und es ist keine offizielle. Aber ich glaube, es ist einfach sehr bekannt und sehr gut.
Aber also viele Leute wünschen sich ja da so eine Lektüre darüber. Aber würdest du wirklich wollen, dass J.K. Rowling ein Buch über die Lebenszeit?
Nö, deswegen lese ich ja All the Young Dudes, weil ich glaube, das ist besser als das Buch, was J.K. Rowling schreiben würde.
Genau, weil das ist nämlich der Punkt. Also immer, wenn sie was versucht, im Nachhinein dazu zu dichten, was die Vergangenheit angeht, verhärt sie sich mit Daten und mit Fakten und mit alter Geschichten. Und dann möchte sie einen Schauspieler haben, der aber leider nur mal älter ist als sie. Und also ich würde ihr nicht zutrauen, dass sie eine kohärente und schlüssige, in das Mysterium passende Geschichte zu diesem Fall schreibt, weswegen ich eigentlich recht dankbar bin, dass die Fanfiction-Schreiber das übernommen haben.
Aber ich, wie gesagt, vielleicht können wir die auch irgendwann mal lesen.
Gerne, also.
Aber ich bin sehr gespannt und es.
Weißt du, wie viele Seiten das umfasst?
Es sind mehrere Bücher.
Oh, okay. Also es wäre dann was für nach dem siebten Teil,
ja.
Okay,
genau, es ist jetzt nicht irgendwie nur drei Seiten, sondern es ist eine Buchreihe.
Krass.
Ja, und was ich mich auch frage, ich meine, es ist ja auch alles cool mit der Karte des Rumtreibers, wie du ja eben auch gesagt hast, aber Harry hat einen verdammten Tarnumhang.
Ja.
Why? Also warum nimmt er nicht einfach den Tarnumhang und geht nach Hogsmeade? Und vor allem, im Gegensatz zum Film, nimmt er den Tarnumhang nicht mal mit. Ja. Er rennt einfach durch Hogsmeade und erwartet, dass keine Lehrer und LehrerInnen da rumlaufen.
Oder andere Schüler.
Oder andere Schüler, die ihn verpetzen könnten. Malfoy.
Er ist fucking Harry Potter. Also jeder wird ihn erkennen.
Ja.
So.
Das ist
mir
so
auch
dumm.
Ja, das ist mir auch negativ aufgefallen, auf jeden Fall. Vor allen Dingen so komplett ohne Vorbereitung. Also im Zweifel hat er nicht mehr Geld dabei, um sich irgendwas zu holen. Also das macht
Wizard-Karte.
Die Weezer.
Weezer Express. Ja, aber ich fand es auch krass, dass in einem Geheimgang, er meinte, er geht ja so eine solide Stunde. So, Alter, wo ist denn Hogsmeade? Muss er einmal durch Schottland
treffen? Eine solide Stunde geht er geradeaus durch und dann nochmal 300 bis 400 Stufen bergauf. Also er rutscht
das aber. Das wäre es mir nicht wert.
Aber er rutscht ja auch eine ganze Weile da durch. Also ist halt die Frage, wie kommt er vor allem wieder zurück? Da bin ich auf nächstes Kapitel gespannt.
Das stimmt.
Weil das ist so ein bisschen, wie sind sie, also gut, in Kammer des Schreckens wird ja erklärt, ne, sie rutschen ja da runter und dann werden sie nachher von Fawkes wieder rausgeflogen. Aber Fawkes ist ja auch kein Taxiunternehmen, also der kann jetzt nicht einfach
Fawkes-Taxi, rufen sie an.
Und dann fliegt er vorbei und zieht einem irgendwie da raus.
Ja, aber er geht halt super offensichtlich, einfach ist er im Honigtopf und chillt dann in den drei Besen und dann sitzen sie halt da und trinken Butterbier. Und dann, oh mein Gott, kommen drei Lehrer oder zwei Lehrer, Hagrid und der Zaubereiminister in die drei Besen. Und was macht Harry? Er geht unter den Tisch und Hermine zaubert einen Weihnachtsbaum vor ihn. Also das ist ja wohl. Also entschuldige mal, das ist so weit hergeholt.
Ja, total.
Vor allen Dingen, stell dir mal vor, du kommst in so eine Bar
auf einmal
und auf einmal fliegt so ein Baum da und du denkst dir so, hä?
Aber schwebt da zumindest nur so ein Handbreit, also wahrscheinlich ganz subtil,
ja,
ganz
langsam.
Ja,
aber trotzdem.
Ja.
Trotzdem schwebt der.
Vor allen Dingen wäre das ja die perfekte Gelegenheit, nochmal Wingardium Leviosa, den wahrscheinlich bekanntesten Zauber in der Zauberer-Trilogie bzw. Septalogie. Also er ist schon einer, wenn jemand einen Zauberer nachmacht.
Ich würde sagen Expelliarmus, weil es halt so.
In den späteren Teilen auf jeden Fall. Aber ich glaube, für viele Nicht-Harry-Potter-Fans ist es so, ja, hier Wingardium Leviosa und Switch and Flick und so. Und irgendwie haben sie das halt so abgespeichert. Oder ist es zumindest meine Interpretation, kann natürlich auch sein. Switch and Flick. Kann ja auch was anderes sein. Aber warum sagt man dann Mobiliard oder so?
Immobiliarus oder so. Ja, ich kann es nicht so gut aussprechen.
Ich denke so, warum noch mal einen Zauber erfinden?
Naja, aber ich glaube, es geht halt wirklich um dieses langsame Verstecken. Und dann setzen die sich ja einfach dahin. Also zwar einen Tisch neben Ron und Hermine, was auch eine gute Idee ist, über Harry Potter zu sprechen, wenn da die zwei besten Freunde daneben sitzen.
Als ob die das auch nicht gesehen hätten. So.
Naja, der Baum steht ja davor.
Ach so, der magische Baum.
Ja.
Ja, und vor allen Dingen, sie gehen auch richtig ins Detail. Also im Film muss man ja mal dazu sagen, zum einen hat Harry da sein verdammtes Cape dabei, sein Tarnumhang. Sie haben ja dann noch sie treffen sich nicht irgendwo im Honigtopf zwischen den Regalen, wo überall Schüler wimmeln, sondern halt vor der heulende Hütte. Ich weiß gerade nicht, warum ich da gerade ins Englische geswitcht bin, aber vor der heulenden Hütte und haben da erstmal so ein Get-Together, aber sehr weit weg.
Nee, sie treffen sich schon in Hogsmeade und gehen dann zur heulenden Hütte.
Ach so, um da
und
zu
dann,
reden.
Und dann, nein, vorher geht Harry, also sie treffen sich in Hogsmeade und er sieht, dass dass McGonagall, Rosmerta und der Zauberminister, in diese Bar gehen, was aber auch nicht die drei Besen ist, weil eigentlich dürfen ja keine Kinder rein. Und dann sagen diese Schrumpfköpfe ja noch so, ey, keine Kinder erlaubt, als Ron und Hermine reingehen.
Stimmt, ja.
Und er geht halt mit dem Tarnumhang hinterher. Und dann findet er nämlich in diesem Kaminzimmer raus, dass eigentlich findet er nur raus, dass Sirius sein Patenonkel ist.
Ja.
Und mehr nicht.
Es der krasse Reveal. Also es gibt so ein paar, also ich hätte mich auch gewünscht, dass zumindest wenn der Zaubereiminister eine Besprechung mit, was hatten die vor? Also die werden ja jetzt nicht einfach gechillt haben, sondern die wollen ja sich tatsächlich aktiv austauschen über wahrscheinlich Sicherheitsmaßnahmen, dass sie das, wenn sie es in den drei Besen machen müssen, nicht so sagen, ach Rosmina, komm doch mal herum, komm dazu, wir haben hier nichts zu vergehen, wir sind unter Freunden.
Das ist wirklich so.
Und dass sie dann so vielleicht in ein Hinterzimmer gehen oder in irgendeiner Art und Weise von Rückzugsort, Besprechungsort. Mhm. Und da finde ich tatsächlich die Filmumsetzung irgendwie besser, weil das macht für mich so überhaupt keinen Sinn.
Es ist geheimnisvoller, ne?
Genau.
Und dann reden sie halt darüber und wir erfahren die ganzen Sachen über James und Sirius, dass die halt beste Freunde waren und unzertrennlich. Und der Fidelius-Zauber, wie du eben schon gesagt hast, dass die Potters sich damit schützen wollen, das wusste ich nicht. Also ich dachte, Sirius wusste einfach, weil ich hätte nämlich jetzt gefragt, so, hä, aber sind die ein bisschen dumm, dass sie sich halt in dem Haus, wo die halt wohnen, einfach, dass die da chillen und dann sagen, wir haben uns versteckt. Also das ist ja Quatsch. Aber
wir haben das doch schon, glaube ich, vorher auch schon mal angesprochen gehabt.
Ja, genau. So, und jetzt macht es halt mehr Sinn, dadurch, dass wir wissen, dass sie den Fidelius-Zauber benutzt haben, aber ich fand es halt irgendwie so witzig.
Was auch für ein richtig mächtiger Zauber das ist.
Ja, total. Und vor allen Dingen, du hast das Geheimnis in Sirius Kopf gepflanzt, so beschreiben sie es. Und das Geheimnis ist, wir verstecken uns in Godric's Hollow in unserem Haus.
Ja.
Und dann löscht sich diese Erinnerung auf der ganzen Welt,
ja,
bei allen anderen Menschen und Zaubern, ja, und Hexen und was auch immer.
Quasi der ultimative Lockdown.
Ja, wirklich. Und nur Sirius weiß das.
Ja.
Das finde ich schon krass. Und was ich auch ein bisschen vergessen hatte, aber logischerweise, wenn sie diesen Zauberer angewandt haben, mhm, ist, dass Lily und James wussten, dass Voldemort sie jagt.
Ja.
Und dann habe ich mich gefragt, warum denken sie, jagt er sie? Aber dann denke ich mir wiederum, wussten sie von der Prophezeiung? Vermutlich.
Ja.
Oder dass Dumbledore das gesagt hat. Vielleicht hat Dumbledore auch einfach so kryptisch gesagt, ihr müsst mir jetzt vertrauen.
Naja, aber es wird ja schon erklärt, dass Dumbledore weiß es von dem Spion auf der dunklen Seite. Ich mutmaße jetzt mal Snape.
Mhm.
Snape hat ein berechtigtes Interesse wegen seiner Beziehung zu Lily Potter, sie zu schützen.
Ja, ja, aber muss es da ja schon die Prophezeiung geben?
Naja, aber müssen Lily und James Potter wissen, dass es eine Prophezeiung gibt? Oder reicht vielleicht die Tatsache, dass Voldemort sie jagt, aus was weiß ich für Gründe?
Aber würdest du nicht auch erstmal hinterfragen, so, ja, aber was haben wir denn gemacht?
Na, wenn so gerade ein Zauberer-Terrorist herumläuft und du hörst so, ja, die jagen dich übrigens, by the way, dann wäre ich, glaube ich, auch erstmal derjenige, sagt, okay, wir müssen uns schützen, Fragen können wir noch später stellen.
Mhm.
Und dann halt diesen Fidelius-Zauber zu machen, das ist halt schon, also find ich schon ein nachvollziehbarer Move. Und auch, dass sie es hinterfragen, ist halt so ein Ding. Keine Ahnung, vielleicht wusste Snape auch von der Prophezeiung und hat es auch Dumbledore gesagt. Und vielleicht haben sie es dann dadurch gewusst, man weiß ja nicht.
Also ich glaube, auf jeden Fall wusste Voldemort von der Prophezeiung.
Ja, yeah, das zu 100%.
Ja.
Weil sonst hat er ja gar keinen Grund,
ja,
ihn da irgendwie.
Aber inwieweit die da, also ich könnte mir auch vorstellen, dass Snape und Dumbledore davon wissen. Eventuell sogar dann Lily und James.
Ja.
Aber es macht halt jetzt so viel mehr Sinn, anstatt einfach, ja, wir sind in dem Haus, wo wir leben. Und
ja, eine Decke über unserem Kopf.
Ja, wirklich, uns, ja, findet hier niemand. Das wird halt im Film gar nicht aufgegriffen, ja, so richtig.
Ich finde noch ein paar Sachen interessant, die im Nachhinein irgendwo im Internet geklärt wurden von Joanne K. Rowling. Und zwar,
da freue ich mich.
Das sind wieder tolle Sachen. Und zwar der Geheimniswahrer. Ist ja eine essentielle Rolle, wo wir ja später, wollen wir es auflösen, was nachher der Punkt ist, wie Voldemort doch Lily und James Potter töten können?
Es wurde das jetzt in einem Kapitel gesagt?
Nein, aber wir wissen ja, wer.
Es ich weiß nicht, worauf du hinaus willst.
Wollen wir drüber offen reden oder soll ich dich im Dunkeln lassen?
Hä, willst du jetzt, ich weiß nicht, was du möchtest.
Aber du weißt doch, wer Lily und James Potter verraten hat.
Ja, Peter.
Ja.
Ja.
Das heißt, Sirius war nicht der Geheimniswahrer.
Ja, Peter war der Geheimniswahrer.
Ja, genau.
Ja.
Darauf wollte ich kurz eingehen.
Soll ich dich im Dunkeln lassen?
Nein, weil du hast mich gerade so angeguckt und ich dachte so, du wüsstest das gerade nicht und du hättest, glaub ich.
Also ich habe mir jetzt gerade auch eins und eins zusammengezählt.
Ja, ja, aber, genau. Aber
warum war Peter der Geheimniswahrer?
Weil Sirius das vorgeschlagen hat. Sirius hat quasi Lily und James, weil er wollte Geheimniswahrer, sollte er Geheimniswahrer werden, aber Sirius hat dann unter den vier Leuten ausgemacht, hey, mach doch Peter Pettigrew, den verdächtigt keiner, weil der immer so im Hintergrund ist und halt keiner wird. Mach den zum Geheimniswahrer, erzähl aber jeden, ich bin der Geheimniswahrer. Und dann ist die Tragödie passiert, dass Peter Pettigrew
Voldemort. So ein guter Plan, Sirius.
Voll.
So gut.
Und dann erklärt es natürlich, dass er in einem Zauber diese ganzen Menschen getötet hat, weil er furious vor Wut war.
Mhm.
Immer noch ist es irgendwo seine Schuld gewesen, dass die Potters gestorben sind.
Und dann wusste
sind.
Er natürlich auch instant,
ja,
als Lily und James, als er gehört hat, okay, die sind gestorben, okay, Peter hat die verraten.
Ja.
Weil es gibt nur diese eine Möglichkeit.
Ja, eben.
Sonst hätte Voldemort die nie gefunden.
Und das muss ich sagen, das ist richtig gut
durchgedacht. Das ist wirklich richtig gut.
Das ist richtig
aber
gut
durchgedacht. Aber das kommt später auch erst. Ne?
Das kommt später erst. Ich muss sagen, ich habe das ein bisschen in der Recherche so nachgelesen. So. Aber ich finde das sehr,
so
sehr gut.
So habe ich nicht recherchiert, weil wir da noch nicht sind.
Nein, aber ich habe halt den Fidelius-Spell recherchiert,
ja,
und habe dann über den Geheimniswahrer gemutmaßt und so weitergelesen. Und jetzt komme ich eigentlich zu der eigentlichen Frage, die ich stellen würde. Und zwar, was passiert? Du machst einen Fidelius-Spell, du hast einen Geheimniswahrer, der Geheimniswahrer stirbt.
Dann
was passiert dann?
Ist dein Geheimnis für immer gestorben?
Genau, das hat Joanne K. Rowling gesagt. Im Widerspruch, im direkten Widerspruch dazu, passiert im siebten Teil, wenn es um die, ich glaube, um die, später verwenden die den Fidelius-Zauber mehr, um auch irgendwie Bill und Fleur und so weiter zu schützen und die verschiedenen Wohnorte von den Zauberern. Und da ist es im direkten Widerspruch, wo der Geheimniswahrer getötet wurde und dann daraufhin das Geheimnis gelüftet wurde.
Oh.
Und Joanne K. Rowling hat vorher explizit gesagt, wenn der Geheimniswahrer stirbt, nimmt er das Geheimnis mit ins Grab.
So, das macht ja auch Sinn. Also,
genau.
Ich jetzt auch sagen.
Aber auch was für eine beschissene Rolle, wenn du nur temporär geheim dein Versteck haben möchtest und du willst danach gerne auffliegen, du wirst ja nie wieder wiedergefunden. Du bist ja aus
gut,
der Welt.
Du kannst, nee, aber du kannst ja, also wenn jetzt alles vorbei gewesen wäre, hätten James und Sirius ja auch zu Dumbledore gehen können. So, hey, wir haben uns bei uns zu Hause versteckt. Und er so, ah, cool.
Aber dann müsste ja der Geheimniswahrer noch leben.
Ja, meine ich ja. Nee, selbst wenn er tot ist, kann er das ja, können die das ja machen. Die können ja aus dem Versteck wieder rauskommen.
Nur der Geheimniswahrer kann den Fidelius-Zauber wieder auf...
Nein, aber weißt du, was ich meine? Der Zauber muss ja gar nicht aufgelöst werden, wenn sie aus ihrem Versteck rauskommen.
Ach so, wenn sie sich quasi selbst vorstellen.
Ja, genau. Also wenn Voldemort jetzt gestorben wäre, alles wäre gut.
Ja.
Und James, Lily und Harry kommen aus ihrem Haus so, ha, voll schön, endlich, wir sind frei.
Mhm.
Und dann so, ah, hier wart ihr? Ja, krass, wusste ich gar nicht. Ja, kein Wunder, weil Peter ist ja tot.
Crazy.
Aber hier sind wir. Weißt du?
Ja, aber ich fand halt, da muss ich wirklich sagen, wir hauen ja viel auf J.K. Rowling drauf. Aber die Implementierung von diesem Fidelius-Charm oder Fidelius-Zauber ist wirklich eine sehr gute und sie macht unfassbar viel Sinn in verschiedenen Kontexten.
Ja, vor allen Dingen dann auch später, weil ich habe mich auch in den letzten Filmen immer gefragt, warum Voldemort nie auf die Weasleys drauf geht.
Ja.
Also warum er nicht einfach die komplette Weasley-Familie auslöscht,
ja,
um an Harry ranzukommen.
Ja.
Und das macht er ja nicht.
Genau, und das ist halt, es wird später erklärt, ich glaube, es gibt, also der zum Beispiel der Unterschlupf vom Orden des Phönix, der ist auch mit dem Fidelius-Zauber, da ist der Geheimniswahrer.
Aber wir wissen ja auch.
Aber das Geheimniswahrer ist Dumbledore und er hat dann quasi das revealed den Mitgliedern gegenüber.
Ja, aber siehst du, dann ist, das meine ich ja, dann hat er es wieder wie ihm erzählt, dann ist es kein Geheimnis mehr. Also der Geheimniswahrer hat zu jedem Zeitpunkt die Möglichkeit, das Geheimnis zu brechen. Und das macht Peter Pettigrew ja auch. Nur bei Peter Pettigrew ist es halt tödlich geendet, weil da hing ja Leben dran. Aber bei Dumbledore, der ja die Grimmauld Place dann weiter verrät, damit stirbt ja niemand, sondern er sagt es quasi Sirius und sagt, hier ist das, wenn du, mach was damit, wenn du, wie du möchtest, es ist quasi dein Erbe. Here you are.
Ja. Ja, wir müssen
aber
auf jeden
Fall, also der Geheimniswahrer kann ja zu jedem Zeitpunkt, das ist ja die Gefahr,
ja,
hätten sie ja Sirius ausgewählt, dann wäre das Geheimnis an die Luft gekommen.
Nee, aber wieso?
Ja, weil Sirius es nicht verraten hätte, aber Peter hat es verraten.
Ach so, wäre nie. Okay, ich dachte gerade,
genau,
gesagt, dann wäre es an die Luft gekommen.
Nein, wäre es nie an die Luft gekommen. Und bei Peter halt schon, so, weil der Geheimniswahrer mit einem Schnipp quasi das Geheimnis ja komplett weitererzählen kann.
So, Sirius, du bist der Geheimniswahrer. Es ist wichtig, dass du es niemals sagst. Er geht betrunken in die drei Besen. Leute, Lily und James Potter sind da.
Nebenan.
Nein.
Ja.
Aber ich fand dieses Element, ich denke mal, darüber werden wir in Zukunft auch noch häufiger stoßen.
Mhm.
Weil ich finde das sehr, sehr interessant. Vor allen Dingen, was man theoretisch alles damit machen kann.
Ja, ich finde es auch mega cool. Entschuldigung, Sven, muss ich noch mal kratzen. Das ist eine kratzige Angelegenheit heute.
Ja.
Ich finde es auch extrem cool. Und das mit Peter wusste ich nicht, aber kann man sich ja dann ja erschließen.
Ja, es
aber
ist überraschend smart.
Ja, das stimmt, es ist überraschend smart, das trifft es ganz gut.
Vor allen Dingen, weil er auch dadurch, dass du jetzt diesen Zauber kennst und auch weißt, wie der Zauber funktioniert, bist du ja auch als Leser sauer auf Sirius Black und glaubst ihm, dass er halt der Böse eindeutig ist. Ich meine, er ist Black, hallo.
Ja, aber ich finde diesen Zauber halt auch mega krass und das halt auch sehr gut implementiert. Aber was ich auch sehr verrückt finde, ist, dass Sirius sein Motorrad an Hagrid verschenkt. Und das wusste ich irgendwie noch in meinem Hinterkopf, aber ja, es macht Sinn. Und ich finde es so schade, dass Hagrid sich so darüber ärgert. So, ich habe den noch getröstet, weil Sirius ging es ja wirklich schlecht, nachdem Lily und James gestorben sind. Er hat sich wahrscheinlich die komplette Schuld gegeben, weil er gesagt hat, nee, mach Peter zum Geheimniswahrer.
Aber macht das Sinn? Also, ich meine, Hagrid holt das, er war die letzte Person, die Sirius Black gesehen hat, weil er das Motorrad geholt hat. Zu dem Zeitpunkt ist schon Lily und James Potter gestorben und Hagrid sollte ja mit dem Motorrad Harry zu den Dursleys bringen. Hagrid wusste da nichts von dem Fidelius-Zauber, oder? Und er wusste nicht, dass Sirius vermeintlicher Secret Keeper ist.
Wahrscheinlich nicht. Nee, zu dem Zeitpunkt noch nicht, weil er hat ihn ja noch getröstet.
Ja,
er hat
gedacht,
dass Sirius einfach traurig ist, dass James und Lily jetzt tot sind.
Aber warum hat dann, wer hat denn noch mal ihnen gesagt, dass Sirius nicht Harry aufnehmen darf?
Dumbledore. Er hat ihm ja den Auftrag gegeben, er soll Harry holen.
Ja.
Und Sirius hat gesagt, gib mir Harry, ich nimm den.
Genau.
Und stell dir mal vor, was eine Geschichte gewesen wäre, wenn Sirius Harry großgezogen hätte.
Wow. Ich glaube, also Harry wäre halt dann ein vollkommener Zauber, also der wäre halt in der Zaubererwelt einfach groß geworden.
Mhm.
Er müsste diese ganzen Torturen nicht erleiden und wäre wahrscheinlich mehr wie sein Vater geworden, der ja auch nicht lupenrein war.
Ja, das stimmt. Aber ich finde es halt krass, dass so Butterfly-Effekt-mäßig, was wäre passiert, wenn er dann mit Sirius mitgegangen oder mitgegeben wurde.
Ja.
Aber dass Hagrid dann auch so krass so eine Verbindung zu Dumbledore hat, dass er, egal was, weil mein Impuls an Hagrids Stelle wäre, ja, natürlich gebe ich Harry dem Patenonkel, ja, dem Familienmitglied, weil er hat gerade seine Eltern verloren. Also was, ja, will Dumbledore da mit dem? Und dass er den dann trotzdem mitnimmt, finde ich, ist schon so eine krasse Ergebenheit ihm gegenüber.
Das stimmt, das stimmt.
Und er zweifelt Dumbledore ja auch in keinster Weise an.
Es gibt ja auch keinen, also zu dem Zeitpunkt noch keine wirklichen, also er war ja der mächtigste Zauberer, der auf Augenhöhe mit Voldemort selbst stand.
Ja, aber beispielsweise die Vorgeschichte über seine Schwester und so, die ist ja bekannt. Ja. Also Dumbledore ist ja auch kein lupenreiner Mensch, was kein Mensch ist, aber er hat halt auch seine Fehler und die auch nicht gerade leicht sind.
Ich glaube halt, dass einfach Dumbledore sehr krass Autorität hat in dieser Organisation und er hat ja auch den Kampf gegen Voldemort geleitet, glaube ich zumindest. Aber das ist
Der Orden des Phönix halt, aber er war da schon auf jeden Fall vorne dran.
Ja, und ich glaube halt, wenn er halt sagt, okay, alles klar, Hagrid, du holst diesen Harry jetzt ab und bringst ihn zu seiner Tante und zu seinem Onkel, dass halt dann auch, wenn Sirius dann sagt so, hey, gib ihn mir, dann, du hast ja deinen Auftrag, weißt du, Hagrid hatte ja seinen Auftrag in dem Moment, den er nicht wirklich brechen wollte, oder wo er...
Ja, aber das meine ich ja, weil viele andere Menschen hätten ihn halt gebrochen, um...
Weiß ich nicht, ob das so viele gemacht hätten.
Ich hätte es gemacht.
Also ich sehe es halt so ein bisschen...
Weil er ist ja ein Patenonkel und ich meine, Hagrid kennt Sirius auch schon so lange...
Ja, das ist ein guter Punkt. Also der Punkt ist,
dahergelaufener Typ.
Der Punkt ist, ich denke da so ein bisschen an mehr so Militärorganisation, weil es war ja quasi aktiver Krieg. Und Dumbledore ist in dem Moment quasi der Befehlshaber in gewisser Weise. Und dann einem Befehl zu widersprechen, könnte potenziell halt das Ende von allem bedeuten. Weißt du, was ich meine? Und das ist halt dann von dem Gedanken her gesehen, hätten es, glaube ich, nicht so viele gemacht in dieser Situation, hier die Dumbledores Autorität zu undermine,
ja,
in gewisser Weise.
Aber Hagrid halt sowieso nicht.
Genau. Ich finde es übrigens noch witzig, ganz kurz vielleicht der letzte Satz zu dem Kapitel, und zwar die Madame Rosmerta. Mhm. Und wie ganz leicht angedeutet wird, dass Ron ein bisschen auf sie steht.
Ja.
Das finde ich so, ich hole das Butterbier. Und läuft dann so mit leicht rot werdenden Wangen daran. Und ist sie irgendwie auch bekannt als eine sehr
untreuige
Dame?
Sie wird als sehr schön dargestellt. Und auch im Film, finde ich, also sieht sie auch sehr hübsch aus.
Ich habe gerade gar kein Bild von
ihr. Sie ist die sich beschwert, wenn die in Hogsmeade sind, so, die Dementoren waren jetzt schon die dritte Woche irgendwie hier und haben das durchsucht. Das ist nicht gut fürs Geschäft. Ja. Irgendwie so, sie steht da so an der Seite.
Ja, aber für mich hat sie auch so eine Verruchtheit irgendwie, was, glaube ich, einfach attraktiv wirkt. Einfach so.
Ja, vielleicht. Aber sie wirkt halt auch sehr jung geblieben und sehr nett.
Ja, und kommt sie auch von der Generation Potter?
Würde oder ich ist schätzen, sie älter? Aber es wird ja nicht so krass gesagt, aber ich würde schon schätzen, dass sie vielleicht ein bisschen älter ist.
Ja.
So.
Aber ich meine auch, dass zum Beispiel der Zaubereiministerium so, Rosmerta, lang nicht mehr gesehen, setz dich da dazu. Weißt du, da kannst du dir auch so eine gemeinsame Geschichte vielleicht vorstellen, so in der Schulzeit von den beiden oder
ja,
so.
Ja, wer weiß.
Fand ich auf jeden Fall spannend. Aber wie fandst du denn das Kapitel?
Ich fand das Kapitel sehr, sehr cool. Also ich mag auch unglaublich, ich mag die Karte des Rumtreibers und die Geschichte von James und Sirius und Lupin und Peter. Und ich würde da gerne mehr zu lesen, wie ihr ja wisst. aber auch generell die Gespräche zwischen Harry und Lupin finde ich immer toll, weil sie immer so die Vaterfigur, die er nie hatte, darstellt. Und dann natürlich, dass wir jetzt so langsam erfahren, was es mit Sirius auf sich hat. Und ich habe mir auch gedacht während des Lesens, wie krass muss es sein, wenn du das erste Mal liest und nicht weißt, was passiert, ja, weil Mann, du wirst Sirius so hassen in dem Moment.
Total.
Ah, oh, und ich wünschte so sehr, ich hätte es nicht gewusst. Aber es ist so krass.
Ja, ich finde es halt schön, dass sich dieses Gefühl überträgt auf uns, der wir ja schon wissen, dass Sirius Black eigentlich ein Guter ist. Und ja, ich finde das halt krass, weil Sirius so ein gefallener Held ist in dem Szenario. Das ist irgendwie, ja, es ist schon überraschend, wie sich alles um ihn herum so gegen ihn gestellt hat. Und Peter Pettigrew, der ja der eigentliche Verräter ist, hat noch den Orden des Merlins erst nach der ersten Klasse bekommen, stimmt, so im Nachhinein. Und das fand ich einfach schon krass einfach. Aber ich muss auch sagen, klasse Kapitel, muss eins meiner Mitlieblingskapiteln bisher sein, die wir
ja
gelesen haben.
Ja, auf jeden
haben.
Fall.
Weil
auf
es ist so Fall. Ein Reveal und so viele Zusatzinformationen, die man dazu packen kann, schon crazy.
Vor allen Dingen stelle ich mir halt auch vor, wie die Autorin so zu Hause sitzt und so, okay, wie mache ich das? Weil ich finde, diesen Plot-Twist zu erfinden, schon kompliziert. Und da musst du halt schon alles richtig machen, dass alles am Ende Sinn ergibt. Und das finde ich immer sehr beeindruckend bei Autorinnen.
Vielleicht ist da halt auch so ein bisschen der Grund dahinter, dass du diesen Information-Dump irgendwie haben musstest, auch wenn es storymäßig nicht so viel Sinn macht. Weißt du, was ich meine? Dass sie sich irgendwie gedacht hat, okay, Harry muss jetzt einen Teil revealed bekommen und ja, die besprechen das halt jetzt einfach da in der Kneipe, wo es ist. Und vielleicht fehlt da einfach so, oder vielleicht hat sie sich auch damals nicht mehr dabei gedacht oder so. Aber ich kann schon sehen, wie wenn, weil dieses ist ja ein richtiger Schlüsselmoment. Harry erfährt so viel von der Vergangenheit seines Vaters, von Sirius und hat ein persönliches Hassmotiv jetzt, Sirius Black gegenüber. Das muss irgendwann passieren und das kannst du nicht in Hogwarts passieren lassen. Das heißt, Harry muss irgendwo hingehen und vielleicht liegt auch darin einfach, dass wir überhaupt hier gerade das Rumtreibers bekommen haben. So einer der wichtigsten Merchandise und Symboliken für Harry Potter. Eigentlich so ein bisschen der Kerngegenstand von quasi der mittleren Trilogie sozusagen.
Das wird ja auch nochmal in den letzten Teilen dann genutzt, ne? Die Karte des Rumtreibers.
Aber ich denkst du nicht auch immer bei den Harry Potter-Teilen so in Symbolen? Für mich ist zum Beispiel so die ersten beiden, das ist sehr krass, dieser Stein der Weisen, weil der so für dieses Anfang, man entdeckt die Welt, eine Karte des Rumtreibers ist so 3 bis 5 und 5 ist dann so Endgame, das sind dann Heiligtümer des Todes, weißt du? Und so ist dann für mich dann die Karte des Rumtreibers für diese Mittelperiode quasi, für diese 3 Filme steht für mich da sehr krass im Vordergrund. Aber klar, sie werden weiterhin wichtig bleiben und ist ja auch ein sehr mächtiger Gegenstand einfach.
Ja, ich fand es ein ganz, ganz tolles Kapitel und sagt uns auf jeden Fall auch Bescheid, wie ihr das Kapitel fandet. Und bevor wir jetzt aufhören, wir haben ja jetzt auch schon sehr lange über das Kapitel gesprochen, aber war ja auch sehr viel drin. Kommen wir noch zu unserer Ask Us Anything-Rubrik, die Rubrik in unserem Discord-Server, in der ihr uns Fragen stellen könnt und die wir dann live im Podcast beantworten. Den Link zu unserem Discord-Server, falls ihr da beitreten möchtet, ist natürlich kostenlos, alles drum und dran, findet ihr unten in der Beschreibung oder in den Shownotes. Und ich fange einfach mal an. Und zwar die Frage von Lari, welche Süßigkeiten würdet ihr im Honigtopf kaufen? Oder habt ihr eine Idee für magische Süßigkeiten, die nicht erwähnt werden?
Das ist eine sehr gute Frage. ich finde vor allen Dingen die Aufzählung, die da halt noch dabei sind, also Drubbles bester Blaskaugummi, die merkwürdig splittrigen Zahnweiß-Pfefferminz-Katzen,
Lakritzen.
Lakritzen, genau. Pfefferkobolde, Eismäuse, Pfefferminzpralinen in Form von Kröten, die springen direkt in den Magen. Explodierende Bonbons, die ich sehr gefährlich
Ja, aber welches davon würdest du nehmen? Du musst ja jetzt nicht alle aufzählen.
Nein, ich wollte nur einmal kurz, weil wir es nicht erwähnt haben, dass die genannt worden sind. Das ist halt schwierig, ne? Vor allem willst du eine Süßigkeit, die Nutzen hat? Also sowas wie Bonbons, die dich krank aussehen lassen, damit du Schule schwänzen kannst? Oder willst du scherzmäßige?
Also ich finde diese Zahnweiß-Pastillen schon sehr, sehr cool. Und die nimmt Hermine ja auch mit zu ihren Eltern, die ja Zahnärzte sind, nach Hause. Ich weiß nicht, ob das als Süßigkeit gilt, aber Kürbispasteten finde ich auch sehr, stelle ich mir sehr lecker vor. Und da gibt es ja dann auch, ich glaube, so Kotzpastillen. Die würde ich persönlich niemals nehmen, weil ich so eine Phobie habe, davor mich zu übergeben.
Ja,
aber das finde ich schon ganz cool.
Ja, also ich würde, glaube ich, die Klassiker Bohnen einfach nehmen, so viel, wie ich tragen kann. Einfach
Bertie
nur
Bott's Bohnen.
Bertie Bott's Bohnen, genau.
Schokofrösche auch, richtig lecker.
Ja, aber das sind natürlich die 2 Klassiker. Und wenn es jetzt, sag ich mal, um die krasseren, ich glaube, ich würde auch die Zahnweiß für mindestens Lakritze nehmen.
Ja.
Aber wenn ich kein Lakritze-Fan eigentlich
bin. Ich auch nicht.
Aber
hättest du eine Idee für eins, was noch fehlt?
Mir fehlt, glaube ich, ein bisschen mehr was Schokoladiges. So eine Schokolade, die britzelt oder nee, pass mal auf, ein Schokobon, die klassischen Schokobons, die auch so schmecken wie Schokobons, aber wenn du sie quasi, wenn du dir nach dem Mund aufmachst, sprühen Funken aus deinem Mund. Und du bist quasi so, das sind dann Drachen-Schokobonbons.
Ich hätte gerne irgendwie so Drops, die ich auf meinen Reisen mitnehmen könnte. Und es gibt dann Drops mit Flaggen drauf und die esse ich dann spreche ich die Sprache.
Oh, das ist kreativ. Ja. Das ist vor allen Dingen ziemlich cool.
Ja, und dann bist du so im Urlaub und dann droppst du so, oder nimmst du so einen Drop mit der, weiß ich nicht, russischen Flagge und dann kannst du auf einmal Russisch sprechen, wenn du da bist. Oder mit der, weiß ich nicht, italienischen Flagge.
Ja,
wenn also dir kein crazy Land einfällt,
dann in Italien. Ja, aber hätte ich Bock drauf, würde ich auch nehmen. Vor allem würde ich das vor jeder Fremdsprachenklausur in meiner Schulzeit nehmen.
Ja, auf jeden Fall. Und dann noch eine Frage von Remy. Wer ist euer Lieblingscharakter, also ein Kind und einen Erwachsenen?
Mein Lieblingscharakter, ja, haben wir schon, glaube ich, also als Erwachsener ist, glaube ich, Lupin. Mhm. Professor Lupin ist einfach ein Hammer-Typ, sehr am Boden geblieben. Steht auch für mich so ein bisschen über diese sehr interessante Phase von James Potter und halt seine Schulzeit. Weil ich auch da glaube, dass er so der geheime Frauenheld war. Er war so der Ruhige, aber nicht wie Peter Pettigrew, der Ruhige, der immer hinten an ist, sondern der Ruhige, der so ein bisschen cool ist, der so ein bisschen mysteriös ist.
Oh, und
der
stimmt.
So, und ja, und ich mag halt auch einfach den Schauspieler im Film. Der kann das sehr gut rüberbringen, finde ich. Und ist einfach ein sympathisches Kerlchen. Schüler wiederum, willst du deinen Erwachsenen erstmal nennen?
Nee, go for it.
Weil mir fällt gerade keiner ein, dann könnte ich mal drüber nachdenken.
Also als Erwachsenen würde ich vermutlich Arthur oder McGonagall nehmen. Arthur Weasley, weil ich ihn so süß finde und wie lieb er sich immer um seine Kinder kümmert und wie begeisterungsfähig er ist, das liebe ich so sehr. Mm. Und McGonagall finde ich einfach eine unfassbar smarte und bestimmende, aber auch gleichzeitig so liebevolle Lehrerin und Person, die halt einfach eine super Figur abgibt, an die sich Schüler und Schülerinnen halt orientieren können. Das finde ich sehr schön. Und auch der Spruch am Ende so, oh, diesen Zauberspruch wollte ich schon immer mal sagen. So beim Bachelor of Hogwarts ist so, Minerva.
Sie ist halt autoritär, aber auch mütterlich.
Aber also menschlich.
Genau. Auf jeden Fall. Halt immer noch an dem Wohlwollen mehr interessiert, anstatt wie Snape, der da einfach Leute unterdrücken will, weil er, keine Ahnung, einfach kein guter Mensch ist.
Ja.
Mein Lieblingskind-Charakter. Ich mag die Zwillinge. Fred und George Weasley. Keine ganz unspektakuläre Antwort, aber ich glaube einfach, ich mag deren Attitüde von, ach, nimm's doch nicht so ernst.
Komm, ja, das stimmt.
Dann machen wir ein bisschen Spaß hier.
Ja, wobei ja auch Spaß in der im Bude. Buch das auch nochmal anders dargestellt wird, weil Fred ja auch immer der Extrovertierte ist und George, glaube ich, eher der Introvertiertere, der das immer hinten an.
Gefallen.
Ja, das wird so auf jeden Fall beschrieben.
Krass.
Die sind nicht beide so wie im Film.
Ja.
Da sind die ein bisschen anders. Mein Lieblingscharakter ist natürlich Luna.
Klar.
Wobei ich aber auch Neville sehr toll finde und seine Entwicklung. Und ich mag ihn sehr gern, aber Luna ist All-Time-Favorite, einfach weil sie so ist, wie sie ist und ein bisschen merkwürdig ist, aber so eine gute Freundin und auch immer so, ach ja, passt schon, wird schon werden und ach, das ist eine schöne Attitude.
Ja, ich muss auch sagen, ich bin ziemlich gespannt darauf, wenn wir Luna Lovegood in den Büchern begegnen, weil ich habe so Film so Luna im Kopf.
Ja, total.
Dass ich gar nicht ganz genau weiß, wie sie überhaupt im Buch ist. Weil sie ist sehr verträumt in den Filmen.
Ja, total. Die ja auch gar keine Schauspielerin ist, ne? Die hat die Rolle nur bekommen, weil sie einen Fanbrief an J.K. Rowling geschrieben hat.
Süß.
Ja.
Aber, ja, süß, ja. Naja, egal.
Aber die weitere, es gibt eine weitere Geschichte darum, aber ich will jetzt nichts Falsches sagen, deswegen kommen wir darauf sicherlich nochmal zurück.
Ja.
Und dann die letzte Frage für heute ist von Pichu. Das ist eine Frage an dich, also nicht speziell, aber kannst
ich
du
bin da eher begeistert. Also.
Was ist eure Lieblingsstimme von Rufus Beck? Von welchem Charakter?
Ich habe ironischerweise das Kapitel für heute habe ich gehört, anstatt gelesen wie sonst. Und ich habe ja den kompletten ersten Teil gehört, beziehungsweise separat gehört und gelesen, um halt so einen Vergleich zu haben und diesen Versionvergleich am Anfang zu machen. Und Rufus Beck hat sich viele verschiedene, wahrscheinlich auch der Regisseur von der Übersetzer und so weiter, hat sich wahrscheinlich auch ein paar Gedanken gemacht. Und wir haben ja schon mal darüber eingegangen, dass Snape einen sehr komischen Akzent hat und immer so komisch redet, wie er halt im Film gar nicht redet. Und was mir heute auch aufgefallen ist, Madame Rosmerta hat so ein bisschen eine österreichische Stimme. Und es ist so ganz komisch, weil ich immer denke, warum redet sie so?
Das Skiresort quasi.
Ja, yeah, genau.
Das Skiresort.
Ja, yeah, genau.
Das ist der Zaubererwelt.
Und vor allen Dingen, das ist so, es macht halt irgendwie gar keinen Sinn, weil das spielt ja immer noch in Schottland und in Großbritannien. Und ich denke mir so, ja klar, man muss mit Akzenten irgendwie sagen, woher sie kommen. Ich glaube, es soll ein irischer Akzent sein, so ein bisschen dieses so dieses Ton, das ist sehr komisch. Aber auch da, im Endeffekt, weil ich mich immer so ein bisschen erschrecke, wenn ich das höre und weil ich es schon wieder vergessen habe. Und zwar mag ich die Umsetzung von Fred und George, wenn sie in Unison, also wenn sie gemeinsam gleichzeitig reden. Mhm. Weil dann wirklich einfach zwei Stimmlagen übereinander sind, in leicht unterschiedlichen Oktaven und man quasi erst sagt der eine was, dann sagt der andere was und dann dieses Stimmen übereinanderlegen und dann sagen sie beide was. Mhm. Und es ist irgendwie so schön, weil das so ein ganz, also das nimmt noch mal mehr dazu, weil du ja nicht in Buchform zwei Zeilen übereinander schreiben kannst, weißt du?
Ja, mach das gerade noch mal. Du bist der eine, ich bin der andere.
Okay, ich bin der eine, du bist der andere.
Nein, ich sag, ich bin der eine.
Ich bin der eine.
Ich bin der andere.
Und zusammen sind wir die Weasleys.
Die Weasleys.
so ungefähr, nur halt quasi wirklich übereinander gelegt. Und irgendwie einzieht es nochmal so als Zwillinge, weil sie ja sehr krass zusammenhalten. Und ja, das sind, glaube ich, meine Lieblingsstimmen. Und ich finde generell die kreative Arbeit, die auch mein Kindergehirn da so ein bisschen geführt hat mit den verschiedenen Stimmlagen, ist schon ziemlich witzig. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, Rufus Beck, der hat ja auch noch andere Bücher gesprochen. Und er gibt immer seinem Protagonisten, also in dem Fall Harry, in anderen Büchern halt eben der Protagonist, immer die normale Stimme. Mhm. Und ja, wie meinst du das denn?
Ja, weil
denn?
Man sich identifiziert halt.
Genau. Ne? Ja. Aber das ist dann komisch, wenn dann Fred und George, um sie halt auseinander sind, redet er halt höher. Mhm. Und das heißt dann, dass der jüngere Harry, der redet halt irgendwie ganz normal, wie so ein normaler Typ. Und dann kommen die 2 bis 3 Jahre älteren Geschwister Fred und George. Und die reden dann auf einmal so, als ob sie gerade von einem Kindergarten gekommen sind. Und ich denke mir so, okay, also es passt schon. Also damit du halt die unterschiedlichen Stimmen hörst und so weiter. Aber es ist schon irgendwie ein bisschen komisch manchmal.
Ja,
krass. Aber trotzdem tolle Arbeit.
Ich glaube, ich würde sagen, also ich finde Snape witzig, Snapes Stimme. Aber sonst wäre es vermutlich wie auch die anderen Arthur. Finde ich auch sehr interessant.
Der hat so ein Nordisches, ne?
So ein bisschen, aber...
Ja, da muss der hier aber mal ein bisschen rumfahren, der...
Auf dem Kuder.
Auf dem Kuder. Da bin ich jetzt letztens mal mit dem fliegenden Auto, bin ich da vorbeigedüst. Hab ein paar Brötchen eingepackt.
Ja, so. Ganz genau. Ja, und das sind unsere 3 Fragen für heute. Wenn eure Frage dieses Mal nicht drangekommen ist, dann keine Sorge. Sie kommt nächstes Mal dran. Wir haben sie notiert. Und das war es auch schon für diese Folge. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und wir hoffen, ihr hattet auch einen ähnlichen Spaß wie wir bei diesem Kapitel. Mhm. Falls ihr Bock habt, unseren nächsten Livestream zu verfolgen, wir streamen am Freitag wieder um 19 Uhr auf Twitch. Mhm. Und wenn ihr keinen Bock darauf habt, ist auch okay. Dann hören wir uns nächste Woche Montag wieder ganz normal bei einem Podcast.
Genau, wenn ihr die bisherigen Streams oder den bisherigen Stream gucken wollt, kommt bei YouTube vorbei. Da gibt es auch die Folgen quasi mit einer Videoanimation. Könnt ihr euch da auch in aller Ruhe anhören, wenn ihr das möchtet.
Genau, sogar ihr seht uns da sogar. Live und in Farbe.
Genau, bei dem Livestream.
Ja, genau, den Livestream.
Genau.
Ja, und die Links dafür für unser Twitch, für YouTube, für Instagram, für Twitter sind unten in der Infobox und in den Shownotes. Und auch unser Patreon, falls ihr uns monetär unterstützen möchtet. Das würde uns auch sehr freuen. Und sonst wünschen wir euch eine schöne Woche.
Genau.
Ich hoffe, ihr habt tolle Tage, schöne sonnige Woche und bis zum nächsten Mal.
Bleibt magisch.
Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Bleibt magisch, Opfer.